Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich möchte zu Beginn den heutigen Predigttext vorlesen. Er steht in Lukas Kapitel 7 von Vers 11 bis Vers 23. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe, und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr, weine nicht, und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen, und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Und die Jünger des Johannes verkündeten ihm das alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich. Und sandte sie zum Herrn und ließ fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, Johannes, der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten, Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Heute wollen wir ja Erntedank feiern, Erntedank-Gottesdienst. Und der Matthias hat es schon erwähnt, wir haben tatsächlich viele Gründe zum Danken. Natürlich danken wir für die Ernte, dafür, dass der Herr wieder reichhaltig das Land gesegnet hat. Wir danken auch für den Tag der Deutschen Einheit. Und wer sich da noch erinnert, der weiß, dass das wirklich Gottes große Gnade, Gottes Eingreifen zu verdanken ist. Ja, wir können danken, in dieser letzten Woche wurde der neue Laden von Dagmar eröffnet, auch das war ein Fest, es hat gut geklappt. Und wir können heute sogar an diesen Tag danken, denn der Thomas hat Geburtstag. Ich glaube 29 oder so, wird er, habe ich gehört. Nun, und der Predigttext, der gibt uns heute noch einen weiteren Grund zum Danken vor. Nämlich, kurz gesagt, dass immer noch Gnadenzeit ist. Und ihr merkt, da gibt es irgendwie einen Unterschied. Ja, Erntedank, da danken wir Gott für die allgemeine Gnade, könnten wir sagen. Gott lässt seine Sonne scheinen über Arm und Reich, über Gut und Böse. Er schenkt die Zeit des Frostes und der Hitze, der Saat und der Ernte, die allgemeine Gnade Gottes. Und im Predigttext, da werden wir auf eine spezielle Gnade hingewiesen. Es geht um die rettende Gnade in Jesus Christus. Und das ist das Thema der heutigen Predigt, die rettende Gnade in Jesus Christus. In dem nächsten größeren Sinnabschnitt im Lukas-Evangelium, da geht es aber nicht nur um die Gnade, sondern da geht es auch um das Gericht. Und dieser nächste größere Abschnitt, der geht bis zum Vers 35, dieser Sinnabschnitt. Und ich habe diesen größeren Abschnitt in zwei Teile geteilt, weil es der Abschnitt auch so vorgibt. Und wir werden den einen in der Predigt behandeln und den anderen in einer nächsten Predigt zum Lukas-Evangelium. In dem ersten Teil, den wir heute dran haben, da wird eben besonders die Gnade betont. Und im nächsten Teil, da geht es um Ermahnung, da geht es um Gericht. Und genau in der Mitte zwischen diesen beiden Teilen, da steht ein kleiner Vers und das ist der Vers 23. Und dieser Vers, der spricht beide Seiten an. Gnade und Gericht. Und er weist auf Christus. Das ist das Interessante bei diesen beiden Teilen. Die Gnade, Aber auch der zweite Teil, wo es über das Gericht, über die Ermahnung geht, weisen beide auf Christus. Wie dieser Vers, Vers 23, und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Und Jesus sagt dieses Wort zu Johannes dem Täufer. Johannes dem Täufer, der, wir haben es gehört, im Gefängnis lag. Und ich habe mich gefragt, ja, warum? Nahm etwa Johannes der Täufer Anstoß an Jesus? Hatte er mit Jesus ein Problem? Luther hat übersetzt, glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Er hatte sich an Jesus geärgert. Nun, wir kommen später zu dieser Stelle, aber es wird deutlich, dass Johannes zumindest Zweifel über Jesus bekam. Er war sich unsicher geworden. Er fragte sich, wer Jesus nun eigentlich war und was er mit seinem Dienst bezwecken wollte. Und mit diesem Zweifel, mit dieser Unsicherheit, mit dieser Ungewissheit war Johannes nicht allein. Viele Leute hatten diese Ungewissheit über Jesus. Ja, wir haben zum Beispiel von den Leuten gerade aus Nein gehört. Vorher haben wir schon von den Pharisäern und Schriftgelehrten gehört. Ja, selbst die Jünger Jesu, alle haben so eine gewisse, irgendwie eine Unsicherheit. Und da möchte ich bei der Gelegenheit nochmal an den gewissen Herrn Theophilus erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnert, aber an dem ist das ganze Evangelium gewidmet. Ja, Lukas schreibt am Anfang die ersten vier Verse, lieber Theophilus, ich schreibe dir das alles so auf und eben besonders auch diesen Bericht von heute, damit du Gewissheit bekommst. Also das war das Thema des Lukas-Evangeliums als Ganzes. Wir sollen Gewissheit bekommen über Jesus. Nun, und wir beginnen jetzt mit der Erweckung des Jünglings von Nein und da geht es um die Ungewissheit der Menschen über die rettende Gnade in Jesus. Die Ungewissheit der Menschen über die rettende Gnade in Jesus. Ich lese nochmal Vers 11. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging. Und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Nun Nain, das ist eine kleine Stadt südöstlich von Nazareth gelegen. Also da oben in Galiläa. Und als er nahe an der Stadt vorkam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war. Und sie war eine Witwe und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Also eine Witwe, eine Mann, die schon ihren Mann verloren hat, hat nur noch ihren einzigen Sohn verloren. Und das ist natürlich besonders hart, das ist doppelt hart, muss man sagen, denn die Frau hat nun einerseits den Verlust ihres Kindes zu erleiden und andererseits hat sie jetzt keinen mehr, der sie versorgt. Und so ist es natürlich zu verstehen, dass viele Nachbarn, viele Leute aus dieser kleinen Stadt, aus Nein, mit dieser Frau getrauert haben, dass sie sie begleiten. Und wenn jemand damals starb, dann war das so, weil es so heiß war, die Witterungsbedingungen so waren, dass die Toten gleich noch am selben Tag beerdigt wurden. Und die Familienmitglieder zerrissen sich dann die Kleider, der Tote wurde auf eine Totenbahre gelegt. Und dann kam ein Tuch drüber und dann wurde er aus der Stadt getragen, eben zum Friedhof. Also man konnte quasi, wenn wir uns jetzt vorstellen, Jesus und seine Jünger kommen zu der Stadt, dann sieht man, aha, da kommt dieser Zug raus, sie tragen dann diese Bahre und da sieht man sozusagen den Körper des Toten noch durch das Tuch durchscheinen. Und wir lesen dann Vers 13, als sie der Herr sah, jammerte sie ihn und er sprach zu ihr, weine nicht. Jesus tut die Frau leid. Und wir sehen das ja immer wieder, dass die schwere Not der Menschen Jesus nicht kalt lässt. Dass er eben nicht darüber steht. Also wisst ihr, ich habe hier einen anderen Job, ich habe einen anderen Dienst zu machen, ich kann mich hier nicht um jede Kleinigkeit kümmern, sondern Jesus fühlt mit. Eine andere berühmte Stelle, Matthäus 15, Vers 32, da steht das so ähnlich, da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie fahren schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht ohne Speise entlassen, damit sie nicht auf dem Weg verschmachten. Also selbst solche Sachen, da hat der Herr Mitleid. Nun, Jesus kam also nicht auf die Welt, um einfach nur irgendeinen Auftrag, den die Menschen sowieso noch nicht verstanden, durchzuziehen, sondern es wird immer wieder deutlich, diese Botschaft vom Lukas-Evangelium, Jesus kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das macht er den Menschen deutlich. Und so geht er eben hier auch nicht einfach vorbei. Aber es ist interessant, anstatt jetzt mit der Witwe mitzutrauern, sie ein bisschen zu trösten, sagt er ihr, weine nicht. Und noch etwas ist interessant. Lukas, indem er hier das beschreibt, verwendet in seinem Bericht das erste Mal für den Namen Jesus Herr. Und zwar meine ich jetzt nicht irgendwie Herr sowieso, Herr Brammer, Herr Linderkamp, Herr Rühle, sondern das Wort Kyrios. Es kommt hier das erste Mal im Evangelium vor. Kyrios ist die Übersetzung des hebräischen Namens Yahweh. Und das ist der Name Gottes. Ich bin, der ich bin. Also, darauf will er uns natürlich hier, damit möchte er uns einen Hinweis geben. Und es ist interessant, wenn man das mit den anderen Evangelien vergleicht. Die anderen Evangelisten verwenden diesen Titel für Jesus erst nach der Auferstehung. Und damit wird deutlich, dass dieser Name, dieser Titel ein ganz besonderer Hinweis auf die Autorität Jesu ist. Und zwar auf seine Autorität über Leben und Tod. Ja, dass dieser Titel ein Hinweis ist auf, wir können sagen, das Leben in Person. Ich bin, der ich bin. Ich werde nicht irgendwie mich entwickeln, ich werde auch nicht vergehen. Nein, ich bin, der ich bin. Und wenn man das weiß, dann muten einem die nächsten Worte von Jesus keineswegs irgendwie abwegig an. Vers 14 steht dann, und trat hinzu, also Jesus, und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen, und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Wahrscheinlich hat er also diese Trage berührt, damit die Träger anhalten, und dann spricht er zu dem Toten. Und normalerweise hätte der Kontakt Jesus natürlich nach dem Gesetz verunreinigt. Aber was passiert, anstatt dass sich Jesus verunreinigt, wird hier seine Kraft und Macht deutlich, indem er eben nicht anfällig ist für Verunreinigung, sondern indem alles, was unrein ist, vor ihm weicht, sogar der Tod selbst wird durch seine Kraft vertrieben. Und der Tote richtet sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Also ein Toter richtet sich auf. Und das ist, vorsichtig ausgedrückt, sehr ungewöhnlich, weil sich Tote normalerweise eben nicht bewegen, ja? Also hier steht nicht, und der Jüngling steht auf, oder der kleine Knabe, oder der zum Leben erweckte. Nein, hier steht, der Tote richtet sich auf. Und dann steht gleich noch, und dann fing er an zu reden. Und damit will er hinweisen, ja Leute, der ist tatsächlich tot gewesen und jetzt zum Leben erweckt. Und dann lesen wir am Ende von Vers 15, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und dieses ergab ihn seiner Mutter, das ist eine wörtliche Parallele zu einem Bericht aus dem Buch Erster Könige. Und zwar ein Bericht dort, wo Elia einen Knaben erweckt. Und wenn man dann diesen Bericht von Lukas noch mehr vergleicht mit dem Bericht von Elia und auch mit dem Bericht von Elisa, wie sie Knaben erwecken, dann merken wir, da gibt es unheimlich viele Parallelen. Ja, also zur Erinnerung, der Elia, der heilt den Sohn einer Witwe, also auch einer Witwe, aus Zarpat, nämlich da, wo er unterkam, um während dieser 3 Jahre Hungersnot, wo es nicht geregnet hat, verpflegt, versorgt zu werden. Und Elisa erweckt den Sohn einer Frau aus Schunem, bei der er auch ab und zu mal Unterkunft fand, die extra für ihn so ein kleines Zimmer eingerichtet hat. Und Lukas will uns jetzt, den Lesern, mit seinem Bericht über die Auferweckung des Jünglings von Nain ganz bewusst auf diese Parallelen hinweisen. Das ist also nicht ein Zufall gewesen. Aber es gibt auch ganz bedeutende Unterschiede zu diesen alten Erweckungsberichten. Und ich denke, darauf will uns Lukas eben auch hinweisen. Ich lese jetzt einfach nochmal diese Berichte vor, damit wir das merken. 1. Könige 17, Vers 19. Er sprach zu ihr, also der Elia, zu dieser Witwe von Zarpat, gib mir deinen Sohn her. Und er nahm ihn von ihren Schoß und trug ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, hast du auch über die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so Schlimmes gebracht, dass du ihren Sohn sterben lässt? Und er streckte sich 3-mal über das Kind aus und rief zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme des Elia, und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe, und es wurde lebendig. Und dann noch der Bericht von Elisa, der steht in 2. Könige 4, Vers 32. Als nun Elisa in das Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter ihnen beiden zu und betete zum Herrn. Dann stieg er hinauf und legte sich auf das Kind, und er legte seinen Mund auf den Mund des Kindes und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und breitete sich über es, dass der Leib des Kindes warm wurde. Danach stand er auf, ging im Haus einmal hierher, einmal dorthin, dann stieg er wieder hinauf und breitete sich über ihn aus. Da nieste der Knabe 7-mal, danach tat der Knabe seine Augen auf. Also wo liegt der Unterschied? Elia und Elisa müssen extrem viel Akrobatik machen, viel beten, und Jesus geht dahin und sagt, ganz locker, ich sage dir, steh auf. Ein paar Worte genügen und der Tote lebt. Und die Reaktion des Volkes ist dann somit kein Wunder. Vers 16, und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden. Und Gott hat sein Volk besucht. Also Elia und Elisa, zwei ganz große Propheten, und Jesus, nun, der scheint die ja noch zu übertreffen. Die Menschen bemerken, dass sie es eben mit keinem gewöhnlichen Rabbi zu tun haben. Und sie fürchten sich, Furcht kommt über sie, weil sie merken, ja, hier ist Gott gegenwärtig. Hier handelt Gott durch diesen Mann. Und sie sagen dann über Jesus, er ist ein großer Prophet. Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden. Was interessant, indem sie ihn eben nur einen großen Propheten nennen, vergleichen sie ihn zwar mit den großen Propheten wie Elia und Elisa, also ganz die obere Liga, aber sie sehen nicht, wer Jesus wirklich ist. Sie erkennen eben nicht, dass Jesus der Herr, der Kyrios, Yahweh ist, worauf uns Lukas extra hinweist. Sie sehen ein Zeichen der rettenden Gnade Gottes, aber sie sehen nicht, dass diese rettende Gnade Gottes in Christus selbst anwesend ist. Tatsächlich ist es so, dass die Leute viel darüber spekulieren, wer Jesus ist. Ja, ein paar Kapitel später dann lesen wir, dass Jesus seine Jünger fragt, ja, was halten die Leute von mir? Was denken die Leute, wer ich bin? Und dann antworten die Jünger, und ja, die halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia, also da haben wir wieder den Elia, ne? Andere sagen, einer der alten Propheten sei aufgestanden. Nun, einerseits ist es irgendwie schlecht, ja, dass sie nicht erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber andererseits müssen wir mal das Positive sehen. Die Leute machen es nicht so, wie viele angebliche Christen und christliche Theologen von heute, die für die ganz klar feststeht, unumstößlich, Jesus, das war nur ein Mensch. Aber ansonsten herrscht heute wie damals oft Unwissenheit über Jesus. Die Menschen wissen nicht, wer er tatsächlich ist. Und oft ist es sogar schlimmer, die Menschen interessiert es auch nicht, wer er wirklich ist. Sie leben in einer ganz besonderen Gnadenzeit, eine Zeit, die eben nicht nur von Frost und Hitze und Saat und Ernte gekennzeichnet ist, sondern durch das Werk Jesu am Kreuz, ja, die durch dieses Werk überhaupt zu dieser besonderen Gnadenzeit geworden ist. Aber sie wissen es nicht und oftmals interessiert sie es auch nicht. Und ich denke, hier müssen wir uns auch selber hinterfragen, wie sehr sind wir uns denn dessen bewusst, dass wir in dieser Gnadenzeit leben? Dass wir noch in dieser Gnadenzeit leben. Wie nutzen wir diese Zeit? Ja, wie dankbar sind wir für diese Zeit? Oder vielleicht, wie sehr stöhnen und klagen wir oft in dieser Zeit? Nun, die Unsicherheit, die Ungewissheit der Leute von damals verhinderte natürlich nicht, dass die Kunde von Jesus sich sehr stark ausbreitete. Nicht bloß in Galiläa, sondern steht hier im ganzen Land, ja, bis nach Judäa. Vers 17, diese Kunde erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Ja, sie geht so weit, dass sie sogar Johannes dem Täufer erreicht, der im Gefängnis sitzt. Wir lesen dann 18, und die Jünger des Johannes berichteten ihm von dem allen. Und damit komme ich zum zweiten Teil der Predigt, in dem es um den Zweifel des Johannes geht. Ja, der erste, das war die Ungewissheit der Menschen über die rettende Gnade in Jesus. Der zweite Punkt ist der Zweifel des Johannes über die rettende Gnade in Jesus Christus. Und Johannes macht, so haben wir schon gehört, diese Kunde über Jesus nämlich nicht froh, nicht hoffnungsvoll, sondern er beginnt an Jesus zu zweifeln. Ja, Vers 19, und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich, sandte sie zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Also Johannes fragt eindeutig, ob Jesus nun der verheißene Messias ist oder nicht. Er hat, wie es aussieht, tatsächlich Zweifel. Und hier müssen wir uns natürlich fragen, ja, warum hat er denn Zweifel? Zweifel an Jesus, nachdem man ihn schon als Messias erkannt hat. Nun, das kann man vielleicht da und dort mal nachvollziehen, aber mindestens im Fall von Johannes ist das doch ziemlich schockierend. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich als Kind bei der Stelle meinen Vater schon gefragt habe, ja, wie kann es sein, dass Johannes da Zweifel bekommt? Ich habe das da schon nicht verstanden. Ich meine, wir reden ja hier nicht von irgendjemandem, sondern von Johannes dem Täufer. Ja, ein Mann, der das harte Leben in der Wüste erwählt hat. Ein Mann, der frei gepredigt hat, ohne ein Blatt von dem Mund zu nehmen. Ein Mann, der sich mit der Obrigkeit angelegt hat. Nicht, weil ihm die Politik nicht gepasst hat, sondern weil ihm ihre Sünden nicht gepasst haben, weil er dagegen vorgegangen ist. Ein Mann, der Jesus erlebt hat, der mit Jesus sogar verwandt war, der Jesus getauft hat, der Gottes Stimme gehört hat bei der Taufe, der die Taube darunter fliegen sehen hat. Und wir haben es heute im Lesungstext gehört, der ganz klar gesagt hat, ich bin es nicht, das ist es. Hier, dort ist das Lamm Gottes. Nun schauen wir uns diesen Mann nochmal in der jetzigen Situation an. Einerseits liegt er im Gefängnis. Und das ist schon irgendwie komisch. Er verheißt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, dann kommt dieser Verheißene und damit angeblich das Reich Gottes, aber was passiert? Es geht jetzt nicht richtig los, sondern er geht erstmal ins Gefängnis. Und das andere, was ihn wahrscheinlich dazu brachte, das ist die Art und die Weise des Dienstes Jesu, die ihn da zweifeln lassen, die ihn fragen lassen. Scheinbar stimmt dieser Dienst nicht mit seinen Vorstellungen, ja, scheinbar auch nicht mit seiner eigenen Predigt, mit seiner eigenen Prophetie über Jesus überein. Seine Frage ist, wird Jesus wirklich mit dieser Art und Weise die Verheißung Gottes erfüllen? Nun, ich lese nochmal vor, was Johannes denn verheißen hat. Lukas 3, Vers 9. Es ist aber schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine Frucht bringt, wird abgehauen ins Feuer geworfen. Und dann Vers 15 weiter. Da aber das Volk in Erwartung stand und alle in ihrem Herzen sich wegen Johannes fragten, ob er vielleicht der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich und ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und diese Prophezeiung, die hat sich ja Johannes nicht selbst ausgedacht. Und Jesus selbst wird ihn gleich ein paar Verse später, wird das alles nochmal selbst bestätigen. Ja, er sagt im Vers 27, Kapitel 7, er ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg dir bereiten soll. Und dann sagt er, ja, das ist der größte Prophet überhaupt. Und alle, die ihn hörten und nicht ernst nahmen, die nehmen Gott nicht ernst. Und alle, die ihn hörten und ernst nahmen, die gaben Gott Recht. Also tatsächlich, das, was Johannes gesagt hat, ist alles wahr. Also mit anderen Worten, Johannes zweifelt, weil aus seiner Sicht das Handeln Jesu, ja das Handeln Gottes, nicht mit Gottes Wort übereinstimmt. Weil das Handeln Jesu, das Handeln Gottes nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und ich glaube, diesen Zweifel, den kennen wir auch aus unserem Leben. Ich brauche ja nur ein aktuelles Beispiel nennen. Wie konnte es zur jüngsten Trennung, ja sogar zum Streit an der ART kommen, wenn Jesus selbst sagt, Johannes 17, Vers 22, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, also er spricht zu Gott in ein Gebet, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Oder Paulus schreibt an die Korinther, ja, und schreibt darüber, wie ist es denn in der Gemeinde unter Christen? Gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind. so auch der Christus. Also wir kennen Gottes Wort, wir sind eins und Einheit und eins und wir erfahren Trennung und Spaltung. Und sicher kennt ihr auch Zweifel aus eurem persönlichen Glaubensleben, Fragen, die da aufsteigen. Ja, wie kann ich nur dies und das begehren oder tun oder denken, wenn doch eigentlich Christus mein Herr ist? Ja, wie kann ich nur immer noch so an der Welt interessiert sein, wenn doch eigentlich der Geist Gottes in mir ist und ich ja eigentlich gar nicht mehr zu dieser Welt gehöre, sondern, ja, ich bin doch schon Himmelreichsbürger, ich bin Gottes Kind. Nun, ich möchte heute nicht bis ins Detail auf die Zweifel eingehen und erörtern, wo sie herkommen oder wo sie überall auftreten können, aber worum es mir geht, ist, dass wir verstehen, dass Zweifel im Leben eines Christen dazugehören. Ja, selbst bei einem wie Johannes dem Täufer. Und Gott weiß das und er nimmt es ernst. Und deshalb hat uns Gott eben nicht nur einen 10-seitigen Kurzbericht gegeben über das Evangelium, sondern er hat uns die ganze Bibel gegeben, um uns Gewissheit zu geben. Und der Zweifel, die Frage des Johannes hier, die ist so wichtig, die wird von so ernst genommen, dass sie dann gleich nochmal wörtlich im Text zitiert wird. Ja? Die Jünger gehen zu Jesus. Vers 20, als nun die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, Johannes, der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du es, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Und es ist interessant, in welcher Situation die beiden Jesus antreffen. Zu derselben Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen, von bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Und das ist natürlich kein Zufall, dass die beiden Gesandten Jesus beim Heilen antreffen. Und wie reagiert Jesus nun auf die Frage, auf die Zweifel vom großen Johannes, ja, dem größten Propheten des Alten Bundes? Und das ist ganz wichtig auch für uns, für unsere Fragen, für unsere Zweifel. Das Erste, was wir sehen können, ist, dass er nicht böse reagiert. Ja, nicht abweisend, so nach dem Motto, Mensch, wann werden die es endlich kapieren? Was muss ich denn noch alles machen? Ich habe jetzt hier noch neulich den Jüngling Nein aufgeweckt und ihr kapiert es immer noch nicht. Sondern er antwortet, Vers 22, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzig werden rein, Taube hören, Tote werden aufgeweckt, Armen wird das Evangelium verkündet. Nun, ich denke, die Antwort von Jesus, die verwundert einen erneut. Ja, die Gesandten sollen Johannes Bericht erstatten über das, was sie sehen. Und das ist irgendwie eine komische Situation. Johannes hört ja über den Dienst von Jesus durch seine Jünger. Sie kommen, berichten ihn, ah ja, der heilt und macht Blinde sehend und er hat jetzt neulich da einen Toten aufgeweckt. Jetzt kommen sie und fragen ihn, bist du's? Und Jesu Antwort ist, erzähl ihnen das alles nochmal. Schau dir nochmal die Wunder an, lieber Johannes. Tote werden vom Tod erweckt und arm wird das Evangelium verkündigt. Aber Jesus weist damit nicht nur auf die Situation hin, auf seinen Dienst, sondern auch auf das Wort Gottes, auf das Alte Testament. Und hier liegt der Schlüssel oder die Lösung. Und übrigens auch der Schlüssel, die Lösung für unsere Fragen und Zweifel im Wort Gottes. Und damit meine ich jetzt nicht so ein Zufallsprinzip, wir schlagen die Bibel auf und dann gucken wir mal irgendwo auf irgendeiner Seite, was uns Gott in unserem Problem sagen will. Ja, die Bibel ist kein Zufallsgenerator, kein überdimensionales Glückskeks. Nein, Gott gibt konkrete Antworten auf konkrete Fragen und Probleme. Und die Bibel sagt uns deutlich, dass wir in ihr forschen müssen, dass wir viel lesen müssen, eben um diese konkreten Antworten wirklich zu erfahren, um die Bibel kennenzulernen. Und auch Jesus zitiert hier ganz bestimmte Verse, nämlich aus dem Propheten Jesaja. Und er nimmt nicht nur eine Stelle, sondern er nimmt aus vielen Stellen aus dem Propheten Jesaja so kleine Halbverse raus. Und in diesen ganzen Stellen, wenn man die sich im Kontext anschaut, wir werden eine dann gleich lesen, da geht es um die Verheißung der letzten Zeit. Theologisch sagt man, das geht um das Eschaton. Ja. Nun, was ist das für eine Zeit, diese letzte Zeit? Es ist eine Zeit, so liest man dann dort, in der sich Gott über sein Volk erbarmen wird. Eine Zeit, in der Gott seine Herrschaft aufrichten wird, in der alle Not gelindert wird, in der sich Gott über die Kranken und Armen und Ausgestoßenen erbarmt. Eine Zeit, in der Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Ja, damit wird also das Reich Gottes beschrieben, das Reich der Himmel. Ich lese mal die Stelle aus Jesaja 35, Abvers 4. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Nun, eine Herausforderung für uns ist, dass diese Verheißung dieser Heilszeit, dieser Gnadenzeit, dass diese Verheißung nicht einfach so systematisch, ordentlich, geordnet in den Propheten vorkommen. So Überschrift, jetzt wollen wir uns mal über die letzte Zeit unterhalten und dann kommt alles ganz sauber dargelegt. Sondern die sind verwoben mit anderen Prophetien, mit Ermahnungen, mit Prophetien über Assyrien und Babel und Nebukadnezar und auch Rückblicke. Und es ist oft nicht so leicht, diese Stellen wirklich zu erkennen und zu verstehen. Und wir sehen das ja, die mit dabei sind in der Bibelstunde über den Propheten Jeremia, wo immer mal wieder so ein aufleuchtendes Licht ist, ja, Gott wird euch gnädig sein und dann wieder Gericht und so weiter. Aber wenn man diese Stellen ansieht, dann wird eins klar, die hängen immer irgendwie mit dem Auftreten des Messias zusammen. Und deshalb, aufgrund dieser Verheißung, erwarteten die Juden eben auch das Auftreten des Messias, verbunden mit sehr vielen Wunderzeichen. Das war für die klar. Also deshalb lag diese Erwartung und diese Ungewissheit in der Luft. Ja, jetzt macht dieser Mann so viele Wunderzeichen. Ja, ist er es denn? Und das Hochinteressante ist, dass diese Erwartung, ja, dass der Messias mit vielen Wunderzeichen kommt, ja, dass diese Prophetien von Jesus nun in der Antwort an Johannes bestätigt werden. Mit anderen Worten, auch wenn es für dich, lieber Johannes, nicht so aussieht, auch wenn du dich fragst, ob es wirklich so weit ist, auch wenn mein Handeln nicht mit deinen Erwartungen über diese Zeit übereinstimmt, diese Zeit ist angebrochen. Ja, ich bin der, der kommen soll. Und die Zeit, von der du prophezeit hast, ist da. Und der Größere, ja, der Richter und Retter, den du verkündigt hast, das bin ich. Auch wenn das Gericht noch nicht offensichtlich ist. Auch wenn das Weltende noch nicht hereingebrochen ist. Und das war vielleicht das größte Problem, was der Johannes hatte. Ja, warum wird den Gottlosen nicht Einhalt geboten? Die Axt ist doch schon an den Bäumen an die Wurzel gelegt. Nein, im Gegenteil, die Gott fürchten, die in seinem Dienst stehen, die werden ins Gefängnis gesteckt. Also nochmal, Johannes fragt, wo ist der endzeitliche Richter und Retter? Und Jesus antwortet ihm, dass er es ist. Aber, dass der Schwerpunkt seines Dienstes nicht auf dem Gericht liegt, sondern auf der Rettung. Ja, seine Mission ist es, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lukas 19,10. Jedenfalls jetzt liegt der Schwerpunkt dort. Das wird ganz deutlich, zwei Kapitel später, als Jesus sein Angesicht nach Jerusalem richtet und dann nach Jerusalem gehen will, natürlich um dort zu sterben, ans Kreuz gehängt zu werden. Und dann gehen sie durch Samarien durch und dann wollen sie in einem Dorf unterkommen und das Dorf sagt, nein, wir nehmen dich nicht auf. Und dann sagt Jakobus und Johannes, die stellen sich gleich mal zur Verfügung und sagen, ja Herr, sollen wir nicht ein bisschen wie Sodom und Gomorra Feuer und Schwefel vom Himmel erbitten? Und übrigens, ich zitiere den Vers mal, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Da sind wir wieder, hier Elia. Aber jetzt kommt die Antwort. Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Die Bibel macht deutlich, dass Jesus noch einmal wiederkommen wird. Und dann nicht in Demut und Niedrigkeit, sondern in Herrlichkeit. Und dann wird er ein für alle Mal Gericht sprechen. Und dieses Gericht wird ja auch das jüngste Gericht genannt. Warum? Weil es eben danach kein Gericht mehr geben wird. Keine weitere Gnadenzeit, keine Frist. Und darum legt Jesus jetzt umso mehr in seiner Antwort an Johannes den Schwerpunkt auf die Rettung. Auf die Gnade. Jetzt ist noch Gnadenzeit. Ja, jetzt beginnt die Gnadenzeit. Aber dennoch, wenn Jesus hier sagt, dass seine Mission die Verkündigung der rettenden Gnade Gottes ist, bedeutet diese Betonung nicht, dass es kein Gericht gibt, ja? Dass es kein Gericht in dieser Zeit gibt. Jesus wird gleich darauf und dann immer wieder harte Straf- und Gerichtsreden halten über die Menschen, die ihn ablehnen. Besonders über die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir werden das in der nächsten Predigt dann sehen. Aber auch in dieser Antwort an Johannes macht er diese beiden Seiten deutlich. Und das habe ich am Anfang schon erwähnt, dass er diese Warnung noch dazu fügt. Dieser Vers 23. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Und was meint er denn damit genau? Ich glaube nicht, dass Johannes Anstoß an Jesus nahm, dass er sich an Jesus wirklich geärgert hat. Aber er hatte gewisse Zweifel. Und Jesus fordert ihn und alle, die zweifeln, die sich fragen, die sich wundern, ja auch die eben wirklich Anstoß nehmen, auf, an ihn zu glauben. Und ich habe ja schon erwähnt, dass in diesem Vers Gericht und Gnade gleichzeitig verkündet werden. Denn wenn die gesegnet, also gerettet sind, glückselig sind, welche keinen Anstoß an Jesus nehmen, dann sind die anderen, welche Anstoß an Jesus nehmen, eben nicht gesegnet. Das heißt nicht gerettet, das bedeutet Gericht. Jetzt könnte einer kommen und fragen, ja, was ist denn mit den ganzen Neutralen? Ja, die, die eben keinen Anstoß nehmen, aber denen es eben auch egal ist. Nun, die Bibel macht deutlich, es gibt keine Neutralen. Entweder oder. Jesus ist entweder der Eckstein oder der Stein des Anstoßes. Entweder baut man auf ihn auf oder man zerschellt ihn. Und Jesus sagt das dann auch im Lukas-Evangelium, in Kapitel 11, Vers 23 so, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also ganz klar, entweder oder. Ich komme hier zum Schluss. Mit dem Kommen von Jesus vor 2000 Jahren, da begann eine ganz besondere Gnadenzeit, die bis zum heutigen Tag andauert. Es ist eine Zeit, in der das Evangelium von der Errettung aus Sünde und Tod in aller Welt verkündigt wird. Und durch diese Verkündigung kommen Menschen zum Glauben und werden gerettet, werden glückselig. Und das ist großer Grund zum Danken. Gott hätte wohl das Recht, einen Schlussstrich zu ziehen und alle Menschen aufgrund ihrer Sünden auf der Stelle zu richten. Das Maß ist schon längst voll. Aber er macht es nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Seit knapp 2000 Jahren ruft er Menschen aus allen Nationen und Sprachen und Erdteilen in die Nachfolge Jesus. Und obwohl das so ist, fragen wir uns dennoch oft, ja, warum greift Gott hier nicht durch? Warum müssen wir so leiden? Warum kann das Reich Gottes unter uns nicht so ein klein wenig offensichtlicher werden? Wie lange will Gott denn noch warten? Wie lange dauert es denn noch, bis Christus endlich wiederkommt? Ja, warum müssen wir denn in dieser Spannung leben? Ja, wir leben in der Welt, aber wir gehören zum Reich Gottes. Und ich denke, der Predigtext sagt uns eindeutig, wir sollen uns nicht daran stören und daran Anstoß nehmen. Auch wenn wir leiden. Auch wenn es eben nicht unseren Wünschen, unseren Vorstellungen entspricht, wenn sie nicht erfüllt werden. Wenn wir uns immer wieder fragen, ja, wie kann denn das sein? Gott sagt das hier so und wir erleben das so. Nein, wir sollen vielmehr Gott danken, dass noch Gnadenzeit ist. Und wir sollten diese Gnadenzeit ausnutzen, indem wir durch Wort und Tat Zeugnis geben. Damit eben viele Menschen, die Ungewissheit haben, die Zweifel haben, ja, die Anschluss an Christus nehmen, dass sie die rettende Gnade in Christus sehen. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen jetzt zusammen auf die Predigt antworten mit dem Lied Noch trinkt Jesu frohe Botschaft, die 311.